Hebräerbrief, Kapitel 11, 27 bis 29. An einem Sommermorgen, als Ray Blankenship sein Frühstück zubereitete, sah er aus dem Fenster, wie ein kleines Mädchen im regenüberfluteten Entwässerungsgraben neben seinem Haus in Andover, Ohio, vom Wasser mitgerissen wurde. Blankenship wusste, dass der Graben weiter flussabwärts mit Getöse unter einer Straße verschwand und dann in den Hauptkanal mündete. Ray stürzte aus der Tür, rannte den Graben entlang und versuchte, dem treibenden Kind zuvorzukommen. Dann stürzte er sich in das tiefe, aufgewühlte Wasser. Blankenship tauchte auf und konnte den Arm des Kindes ergreifen. Sie stürzten im Wasser übereinander. Etwa einen Meter vor dem gähnenden Durchlass ertastete Rays freie Hand etwas, das aus dem Ufer ragte, vielleicht ein Stein. Er klammerte sich verzweifelt fest, aber die ungeheure Kraft des Wassers versuchte, ihn und das Kind wegzureißen. Wenn ich mich nur festhalten kann, bis Hilfe kommt, dachte er. Er schaffte mehr als das. Als die Rettungskräfte der Feuerwehr eintrafen, hatte Blankenship das Mädchen bereits in Sicherheit gebracht. Beide wurden wegen eines Schocks behandelt. Später wurde Ray Blankenship mit der silbernen Lebensrettungsmedaille der Küstenwache ausgezeichnet. Die Auszeichnung ist angemessen, denn Blankenship hatte sich noch weitaus mehr in Gefahr begeben, als den meisten Menschen damals bewusst war. Ray Blankenship konnte nicht schwimmen. Auch der letzte Bibeltext in unserer Auslegungsreihe heute aus dem 11. Kapitel des Hebräerbriefes hat mit einem Mann zu tun, der in eine sehr kritische Situation geriet, sich dort bewähren musste und außergewöhnlichen Mut bewies. Sein Name ist, Sie ahnen es längst, Mose. Mose, wissen wir, war von Hause aus etwas jähzornig, aber nicht eigentlich mutig. Er hätte sich nur zu gerne gedrückt, als Gott ihm den Auftrag erteilte, das Volk Israel aus Ägypten herauszubringen. So steht es im 2. Mose 3 und 4. Aber Gott ließ ihn damit nicht durchkommen und dann einmal in Ägypten angekommen, bewies Mose eine erstaunliche Courage. Mose oder die Courage des Glaubens heißt darum unsere letzte Bibelarbeit heute. Hören wir zunächst den Bibeltext, der die Grundlage unserer Betrachtungen ist. Hebräer 11, 27 bis 29. Durch den Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Durch den Glauben hielt er das Passa und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeburten nicht anrührte. Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie über trockenes Land. Das versuchten die Ägypter auch und ertranken. Wer immer mit der Masse schwimmt, braucht keinen Mut. Das ist klar. Wer immer weiß, woher oder wohin der Wind weht, braucht auch keinen Mut. Der muss nur mitschwimmen. Mose war anders. Er schwamm nicht mit, er fädelte sich nicht ein. Er passte sich auch nicht der Mehrheit an, er folgte dem Willen des Höchsten und das brachte ihn in handfeste Schwierigkeiten. Und doch war er es, der am Ende von Gott gesegnet wurde. Schauen wir das uns im Einzelnen an. Punkt 1, beeindruckende Courage. Vers 27. Durch den Glauben verließ er, nämlich Mose, Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Hier geht es um Angst und ihre Überwindung. Mose musste entscheiden, ob er den Zorn des für Gott gleichgehaltenen ägyptischen Pharao, ob er den fürchten, das heißt ihm nachgeben sollte oder nicht. Er musste Risiken abwägen, die vom Zorn dieses Diktators ausgingen. Und er musste entscheiden, wen er mehr fürchten wollte, den ägyptischen Pharao, den er sah, oder Gott, den er nicht sah. Und alles das nicht nur einmal, sondern viele Monate lang, möglicherweise mehrere Jahre lang. Er musste dem wachsenden Zorn des Diktators standhalten. Es brauchte dann 10 verschiedene furchtbare Plagen, in 2. Mose 7 bis 12 werden sie berichtet, bis der Pharao Ägyptens endlich bereit war, das Volk Gottes ziehen zu lassen. Und selbst diese Bereitschaft nahm er wenig später wieder zurück. Mose war also lange Zeit dem Zorn dieses Mannes ausgesetzt, der alle Macht in seinen Händen hatte. Er musste täglich mit seiner Verhaftung und Hinrichtung rechnen und er musste sich immer wieder entscheiden, ja wie, gegen die Furcht und für die Courage. Was war sein Fundament dabei? Es war das Wort des unsichtbaren Gottes. Hier ist es. 2. Buch Mose, Kapitel 3, 7 bis 10. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Dieses Wort von Gott hatte Mose. Und an dieses Wort hielt er sich. Er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn, schreibt der Hebräerbrief. Das heißt, sein innerer Fokus, von dem jetzt in diesen Tagen so oft die Rede war, sein innerer Fokus war immer wieder auf den unsichtbaren Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gerichtet. Mose setzte das Wort des unsichtbaren Gottes gegen die sehr realen Drohungen des sichtbaren Pharao. Das war nicht leicht, denn mit jeder Plage, die Gott schickte, wurde die Wut des ägyptischen Diktators größer. Und es hat einiges an Statur und Stehvermögen verlangt, sich gegen diese Wut immer wieder zu behaupten und sich für die Standhaftigkeit zu entscheiden. Mit Bordmitteln hätte Mose das nicht geschafft. Es ging nur so, dass er durch den Glauben dem Zorn des Pharao widerstand. Er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Das heißt, die Ehrfurcht, die Mose vor dem unsichtbaren Gott empfand, war größer als die Angst vor dem sichtbaren Pharao. Und so entwickelte sich seine beeindruckende Courage. Wie sieht es aus? Sind Sie ein ängstlicher Mensch? Stehen Sie in der Gefahr, wenn Sie Angst empfinden, rasch nachzugeben? Wenn ja, dann lassen Sie sich eines sagen. Jesus erwartet nicht von Ihnen, nicht, dass Sie die Zähne zusammenbeißen und sich künstlich mutiger machen, als Sie es in Wahrheit sind. Das halten Sie nicht durch. Die Erwartung von Jesus an Sie ist eine andere. Wenn Sie ein ängstlicher Mensch sind und Konflikten gern ausweichen, dann bitte ändern Sie einfach Ihre innere Blickrichtung. Fixieren Sie Ihren inneren Fokus nicht auf Menschen, die Sie bedrohen. Lassen Sie es nicht zu, dass Sie wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange sitzen. Ja, das Kaninchen hat auch einen Fokus. Den kalten Blick der Schlange. Lassen Sie es nicht zu, dass Sie wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen, sondern richten Sie Ihren inneren Fokus, Ihren inneren Blick stattdessen auf Jesus, der durch den Heiligen Geist in Ihnen wohnt. Legen Sie während des Tages immer wieder kleine Pausen ein, wo Sie Gott danken und ihn anbeten. Wenn Sie so Ihren Blick immer wieder auf Jesus richten, der in Ihnen wohnt, wird sich Ihre Persönlichkeit Schritt für Schritt verändern. Die Angst wird Ihren Würgegriff allmählich lockern. Die Blickrichtung aber ist das Entscheidende. In Ihnen wird eine Courage wachsen, die nicht von Ihnen kommt, die aber in Ihnen wirksam wird. Sie werden ein Mensch werden, der der Angst nicht mehr widerstandslos nachgeben wird, sondern ihr auch standhalten. Aber zurück zu Mose. Am schwierigsten in seiner Lage war nicht nur die Wut des ägyptischen Königs, das Schwierigste war, Moses eigene Leute fielen ihm in den Rücken. Zunächst begrüßten sie es zwar sehr, als Moses kam und ihnen Gottes Hilfe ankündigte, aber dann, als die Israeliten spürten, dass ihr Vertrauen auf Gott Konsequenzen hatte und der Pharao sie mit höheren Arbeitsanforderungen mächtig unter Druck setzte, da wurden sie wankelmütig, 2. Mose 6, Vers 9. Und als sie endlich aus Ägypten heraus waren und am Ufer des Schilfmeers standen, das ihnen den Weg versperrte, da fielen sie Mose in den Rücken. Im 2. Buch Mose, Kapitel 14, 10 bis 12 wird davon berichtet. Da heißt es, und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose, jetzt kommt's. Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Oha. Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen? Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Und jetzt muss man sich das vorstellen. Mose ist vollauf damit beschäftigt, nicht den Mut zu verlieren, als sie vor dem Schilfmeer stehen und die Elitetruppen des Pharao am Horizont erscheinen mit diesen fürchterlichen Kampfwagen. Und ausgerechnet da fallen ihm seine eigenen Leute in den Rücken. Als es brenzlig wird und wirklich gefährlich wird und als eigentlich alle zusammenstehen müssten wie ein Mann, da fallen ihm die eigenen Leute in den Rücken. Und jetzt hat Mose keinen mehr, außer Aaron, seinen Bruder vielleicht. Jetzt muss er ganz alleine die Fahne des Glaubens hochhalten, während die anderen Leute, die eigenen Leute, ihn in ihrer Furcht und ihrer Kleinmütigkeit auch noch angreifen. Jetzt muss er standhalten. Nein, angenehm war das nicht. Von allen Seiten wurde er in Frage gestellt und attackiert. Von vorn, von Pharaos Soldaten, von hinten, von den eigenen Leuten, die ihm in den Rücken fallen. Und auch in dieser Situation hat sich Mose gegen die Furcht vor dem Pharao und für den Glauben an den unsichtbaren, aber höchst realen Gott entschieden. Er sah auf den, den man nicht sah, als sähe er ihn. Das ist die Blickrichtung. Die müssen wir haben. Daraus wächst die Courage. Mir wird an diesem Bericht der Bibel immer deutlich, die Bibel schildert uns Menschen, wie sie wirklich sind. Und gerade dieser Bericht über die kritische Situation am Schilfmeer zeigt es in großer Schärfe. Sogar die Leute vom Volk Gottes waren bereit, Mose, mir nichts, dir nichts in den Rücken zu fallen. Als die Situation für sie kritisch wurde, gingen sie kalt lächelnd daran und machten Mose Vorwürfe. So alles, solange alles glatt lief, folgten sie ihm. Prima Stimmung. Aber in dem Moment, als sie unter Druck waren, klagten sie Mose an, als wäre der an allem schuld. Sie schoben alle Verantwortung auf ihn ab und fielen ihm in den Rücken. Sie gaben in ihrer Angst alles preis, was sie schon von Gott wussten. Sie schlugen es in den Wind. Es hätte jetzt eigentlich nur noch gefehlt, dass sie sich mit den Feinden, also den ägyptischen Soldaten gegen Mose, verbündet hätten. Aus purer Angst und Feigheit. Das immerhin haben sie nicht getan. Aber ich wage nicht zu sagen, wie das Volk Israel sich damals am Schilfmeer entschieden hätte, wenn die Soldaten des Pharao ihnen das Angebot gemacht hätten, wieder nach Ägypten zurückzukehren und zu leben. Oder weiter auf den Gott Moses zu vertrauen und getötet zu werden. Wie hätten sie wohl entschieden in ihrer Angst? Wir wissen es nicht. Fest steht nur, dass Gott die Courage und Gradlinigkeit des Mose gerade in dieser brisanten Situation vor dem Schilfmeer eindrucksvoll bestätigt hat. Und das muss eine große Beschämung für die wankelmütigen Israeliten gewesen sein und eine kraftvolle Lektion in Sachen Glauben auch. Also, biblischer Glaube beugt sich nicht dem Druck und den Drohungen von Menschen, sondern er gehorcht der Stimme Gottes. Warum? Weil er auf den sieht, den man nicht sehen kann, als sähe er ihn. Die Blickrichtung ist entscheidend. Hier ist das Beispiel eines Menschen unserer Tage, der Courage bewies. Es gibt möglicherweise keinen Gott. Hören Sie jetzt auf, sich zu sorgen und genießen Sie das Leben. So lautete die Botschaft auf Plakaten der humanistischen Gesellschaft in England. Auf Bussen rollte dieses Banner und dieser Spruch durch ganz Großbritannien. Der 62-jährige Busfahrer Ron Heather wollte damit nichts zu tun haben. Der Christ verweigerte darum die Fahrt mit dem Bus. Mir war klar, dass ich diesen Bus nicht fahren konnte, sagte er. Er sei gerade auf dem Weg zu seinem Fahrzeug gewesen, als er die atheistische Botschaft gelesen habe. Sie habe ihn geschockt. Mir war klar, diesen Bus fahre ich nicht. Und ich sagte das meinem Vorgesetzten, und als diese sagten, sie hätten keinen anderen Bus für mich, dachte ich, ich gehe wohl besser nach Hause. Am darauffolgenden Arbeitstag habe er seine Tätigkeit wieder aufgenommen, allerdings erst, als seine Vorgesetzten ihm garantierten, dass er ein Fahrzeug ohne die atheistische Botschaft fahren dürfe. Ein Sprecher des Arbeitgebers betonte aber, dass Heather bereit sein müsse, auch Busse mit dem atheistischen Werbebanner zu fahren, wenn keine anderen zur Verfügung stünden. Dazu aber ist Heather nicht bereit. Er riskiert damit eine Abmahnung, vielleicht auch die Kündigung. Was bewegt uns, wenn wir in vergleichbare Situationen der Angst kommen? Und wie handeln wir dann? Was ist mit unserer Blickrichtung? Gucken wir auf den kalten Blick der Schlange oder auf den, den man nicht sieht, als sähen wir ihn? Tja, schauen wir weiter. Noch mehr ist zu entdecken im Leben des Mose. Der zweite Punkt heißt rettende Demut. Vers 28, durch den Glauben hielt er das Passa und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeburt nicht anrührte. Also 10 Plagen gab es in Ägypten, wissen wir alle, die 10. war die schlimmste. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 11, 4-6 heißt es dazu, und Mose sprach, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt in Ägyptenland soll sterben. Vom ersten Sohn des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum ersten Sohn der Magd, die hinter ihrer Mühle hockt, und alle Erstgeburt unter dem Vieh. Und es wird ein großes Geschrei sein in ganz Ägyptenland, wie nie zuvor gewesen ist, noch werden wird. Um nun sein Volk zu schützen, das in Ägypten wohnte, gab Gott eine Anweisung. Sie lautete, 2. Mose 12, 3, 7, 12 bis 13, sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tag dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich, der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Das war eine sehr einfache Anweisung und sehr wahrscheinlich haben viele Israeliten nicht verstanden, warum Gott ausgerechnet diese Anweisung gab. Vielleicht haben sie gesagt, was soll das bitte mit dem Schafblut an den Pfosten unserer Haustüren? Das kann doch gar nichts bewirken. Mit Sicherheit haben sie nichts davon geahnt, dass das Blut des Lammes an den Pfosten ihrer Häuser ein starker Hinweis auf das Blut des Gottessohnes sein würde, dessen Blut auch vergossen werden würde, um Menschen vor dem ewigen Tod zu retten. Sie haben aber einfach Gottes einfache Anweisung akzeptiert und durchgeführt und wurden so bewahrt vor dem Unheil, das in dieser Nacht in Ägypten geschah. Sie hatten die Demut, Gottes Anweisung zu akzeptieren und auszuführen, obwohl sie sie wahrscheinlich nicht wirklich verstanden haben. Echter Glaube akzeptiert immer Gottes Wort, auch da, wo er es vielleicht nicht zu 100% versteht, und er empfängt das Heil. Die Israeliten in Ägypten haben das erlebt, das Blut der Lämmer an Pfosten ihrer Haustür rettete sie vor dem Tod. Und sie begriffen, dieses einfache Zeichen, das war zwar ein einfaches, aber ein rettendes Zeichen gewesen. Und darum war die Demut, mit der Gottes Volk dieses Zeichen annahm, eine rettende Demut. Das ist vorbildlich bis heute. Der Gott der Bibel hat jedem, ausnahmslos jedem Menschen eine Anweisung gegeben, wie seine Schuld vergeben und wie er gerettet werden kann. Diese Anweisung ist denkbar einfach. Sie lautet sinngemäß: Richte deinen inneren Blick auf den Sohn Gottes. Der gibt sein unendlich kostbares Leben für dich an einem Kreuz auf dem Kalvarienberg bei Jerusalem. Nimm sein Sühneopfer für deine Schuld persönlich an und du wirst Vergebung erfahren. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Fertig. Das ist die Anweisung und die ist einfach. Verstehen Sie, Gott macht es uns leicht. Er macht es kinderleicht für uns. Vergebung unserer Schuld und neues Leben zu bekommen, ist für uns leicht, weil es für ihn, für Jesus, so wahnsinnig schwer war. Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht, spricht der Herr in Jesaja 43, Vers 24. Gott macht es uns leicht, aber für ihn war es schwer. Und darum gilt, wer gerettet werden will, muss aufhören, sich zu wehren und lernen, Gott stillzuhalten und sich seine Schuld vergeben lassen. Vergeben zu lassen. Er braucht die Demut, die rettende Demut, Gottes einfaches Rettungsangebot anzunehmen. Ein Pastor berichtet, die Frau, der ich auf einer Freizeit begegne, war immer schon kirchlich interessiert und für Glaubensfragen aufgeschlossen. Nun ist sie verunsichert durch Christen, die bezeugen, dass sie ihres Heils gewiss sind. Sie wehrt sich mit dem Hinweis, so einfach ist das doch nicht. Gleichzeitig bittet sie mich um ein Gespräch. Ich bezeuge ihr die letzte verbindliche Liebeserklärung Gottes in Jesus Christus und frage sie, ob sie die persönlich annehmen wolle. Sie fragt, und was noch? Nichts mehr, sage ich. Aber ich muss doch auch etwas dazu tun, meint sie. Wollen Sie sich den Himmel verdienen? Dann werden Sie nicht hineinkommen, ist meine Antwort. Schließlich wird ihr klar, dass es wirklich nur darum geht, Jesus in seiner Liebe anzunehmen. Sie tut es im Gebet. Danach strahlt sie. Jetzt habe ich Gewissheit. So einfach ist das. So einfach. Und jetzt gehen wir noch einen letzten kleinen Schritt weiter. Und der heißt tiefes Vertrauen. Vers 29. Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie über trockenes Land. Das versuchten die Ägypter auch und ertranken. Eine Frage stellt sich unwillkürlich, wenn man diesen Vers aus dem 11. Kapitel des Hebräerbriefes liest. Die Frage lautet, wieso, bitteschön, war denn Glauben nötig, um den Weg durch das Schilfmeer zu gehen? Wieso heißt es, dass die Israeliten durch den Glauben durchs Rote Meer gingen wie über trockenes Land? Ich meine, jedes Kind weiß doch, dass der Weg damals völlig frei war. Das 1,5 Millionen Völkchen der Israeliten brauchte doch nur hindurchzugehen. Sie brauchten gesunde Beine, ja, das schon. Aber wozu glauben? Wenn wir den Bericht über den Durchzug durchs Rote Meer, durchs Schilfmeer anschauen, wird die Sache klar. Im 2. Buch Mose, Kapitel 14, Verse 15 bis 16 und 21 bis 22 heißt es: Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mitten durch, sodass die Israeliten auf dem Trockenen durch das Meer gehen. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen mitten hinein ins Meer auf dem Trockenen und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Ja, wie war das denn mit dem Durchzug durchs Rote Meer? Der biblische Bericht schildert, wie das Volk Israel nach dramatischer Flucht aus Ägypten an diesem Seitenarm des Roten Meeres ankommt, der ihnen den Weg versperrt. Psalm 106, Vers 9 verrät uns, dass man diesen Teil des Roten Meeres das Schilfmeer nannte. Daraus kann man schließen, dass dieser Meeresteil eine Besonderheit hatte. Er war nämlich, weil das Schilf war, er war nur 10 bis 15 Meter tief. Das ist für ein Meer eigentlich nicht so tief. Aber natürlich war es viel zu tief, um hindurch waten zu können, ist klar. 15 Meter Tiefe, naja, das ist auch schon was. Das Volk befand sich in heller Aufregung, weil es von Hunderten von Kampfwagen der ägyptischen Armee verfolgt wurde. Mose beruhigt die Menschen und kündigt an, dass Gott sie selbst aus dieser gefährlichen Lage befreien werde. Wenig später setzt ein starker Ostwind ein, der im Laufe der Nacht das Wasser des Schilfmeers zur Seite drückt. Es entsteht eine breite Furcht, durch die das Volk entkommt. Als die ägyptischen Kampfwagen ebenfalls in die Furt einfahren, kommen sie wegen des Gewichts der Gespanne nur mühsam vorwärts. Wenig später kehren die Wassermassen abrupt zurück und begraben sämtliche Kampfwagen unter sich. Viele Jahre galt dieser biblische Bericht unter Wissenschaftlern als vollkommen unglaubwürdig. Ein Märchen, glaubten viele. Dann jedoch fanden Forscher heraus, dass der biblische Bericht einer wissenschaftlichen Überprüfung durchaus zugänglich war. Die Wochenzeitschrift Der Spiegel, die ja sonst eigentlich nicht gerade für ihre positive Einstellung zum Glauben bekannt ist, berichtete in einem besonderen Artikel von den erstaunlichen Erkenntnissen der Wissenschaftler. Der Spiegel bezog sich dabei auf das Fachjournal Plus One, das nach umfangreichen Untersuchungen zu dem Ergebnis gekommen war, dass starke Ostwinde in der Region am Schilfmeer tatsächlich zeitweilig eine breite Furcht freilegen können. Der Spiegel zitiert den Studienleiter Karl Drews. Er schreibt, die Menschen waren von der Geschichte des Exodus immer fasziniert und fragten sich, ob sie auf historischen Fakten beruht. Die beschriebene Teilung des Wassers basiert tatsächlich auf physikalischen Gesetzen und lässt sich mit Hilfe der Flüssigkeitsdynamik verstehen. Ein Problem gab es allerdings dabei. Dieses spezielle Wetterphänomen trat nicht regelmäßig auf, sondern nur alle paar Jahrzehnte. Das flüchtende Volk Israel hatte aber keine Zeit, auf das Eintreten dieses Phänomens zu warten, schon gar nicht jahrzehntelang. Dass sich der Ostwind aber genau rechtzeitig einstellte, ist nur damit zu erklären, dass der Gott der Bibel dieses Wetterphänomen benutzte und dafür sorgte, dass es die Furt zum richtigen Zeitpunkt freimachte. Und jetzt müssen wir uns das vorstellen. Die Israeliten hatten nur dieses eine Wort von Gott, dass sie im Trockenen durch das Meer gehen würden. Mehr hatten sie nicht. Du aber hebe deinen Stab auf, sagte Gott, und recke deine Hand über das Meer und teile es mitten durch, sodass die Israeliten auf dem Trockenen mitten durch das Meer gehen. So hatte es Gott gesagt. 2. Mose 14, Vers 16. Dieses Wort von Gott war ihre einzige Sicherheit. Sie wussten, wenn der starke Wind auch nur etwas zu früh aufhören würde zu wehen, oder wenn er nur mal 10 Sekunden Pause machen würde, und abflauen, dann würden sie alle elend untergehen. Wenn der Wind nur kurz an Stärke verlieren würde, dann würden die Wasser gleichgültig über sie hinwegschwemmen. Das heißt, die drohenden Wassermassen rechts und links, die konnten sie sehen. Aber den lebendigen Gott, der ihnen dieses Versprechen gegeben hatte, ihr geht trockenen Fußes hindurch, den konnten sie nicht sehen. Sie hatten in Anführungsstrichen nur sein Wort. Und so sind sie wahrscheinlich alle mit wild klopfenden Herzen durch das Rote Meer gezogen. Angstvoll haben sie auf die Wassermassen geblickt, rechts und links, und sich gefragt, ob wohl alles gut gehen würde. Außer dem Wort Gottes hatten sie keine Garantien. Sie hatten zum Beispiel keinen Wetterbericht, wie wir ihn heute haben, der ihnen glaubwürdig versicherte, dass der Sturm aus Osten noch mehrere Tage andauern würde. Sie hatten nichts außer dem Wort Gottes und dem Blick auf die gläsernen Wasserwände. Und nur auf dieses Wort hin haben sich alle auf den Weg gemacht. Und deswegen sind sie durch den Glauben durchs Schilfmeer gezogen. Die ägyptischen Elitetruppen unter der Führung des Pharaos hatten diesen Glauben nicht. Sie hatten einen anderen Glauben, den Glauben an ihre eigene Kraft. Den Glauben, dass sie mit ihren Waffen kurzen Prozess machen könnten mit diesem rebellischen Israel-Völkchen. Aber dieser Glaube ist ihnen schlecht bekommen. Das merkten sie spätestens dann, als das Wasser brausend über ihren Köpfen zusammenschlug. Durch den Glauben gingen die Israeliten durchs Rote Meer wie über trockenes Land. Das versuchten die Ägypter auch und ertranken, schreibt der Hebräerbrief. In der Tat, so war es. Also, das war für alle Israeliten damals in einer Entscheidung des Glaubens, den Weg durchs Schilfmeer anzutreten. Sie hatten keine Sicherheiten. Sie entschieden sich für die Verlässlichkeit des Wortes Gottes. Und sie fuhren gut damit. Und wir? Wir leben auch in einer Zeit, in der Sicherheiten so Stück für Stück abhanden kommen. Der Frieden ist nicht sicher, die Renten sind nicht sicher, das Gesundheitssystem ist nicht sicher, der Wohlstand ist nicht sicher, Öl- und Gaspreise sind nicht sicher, der wirtschaftliche Aufschwung ist nicht sicher, der Euro ist nicht sicher, die Zukunft ist nicht sicher. Alles das, was vor 20 Jahren noch halbwegs solide aussah, ist heute irgendwie brüchig geworden. Das schafft Unruhe, ganz klar. Aber es schafft auch einen klaren Blick. Es eröffnet nämlich den Blick darauf, dass nur Gott und sein Wort allein wirklich sicher und verlässlich sind. Es gibt nur eine wirkliche Lebensversicherung, und das ist der lebendige Gott in seinem Wort. Und darum, wenn der Tag kommt, wo Sie sich eingekreist fühlen von lauter angstvollen Dingen, Terrorismus, Weltwirtschaftskrisen, Kriege, Geldentwertung, was immer es sei, dann lassen Sie sich nicht einschüchtern, sondern denken Sie bitte an Ihre Blickrichtung. Nicht wie das Kaninchen vor der Schlange, das die Schlange im Fokus hat. Ihr Blick richtet sich auf Jesus, den Auferstandenen, der in Ihnen sein Auferstehungsleben lebt. Und vielleicht, wer weiß, denken Sie auch an die Leute vom Volk Israel, die durchs Schilfmeer hasteten. Die hatten auch keine Sicherheit außer dem Wort Gottes, aber diese Sicherheit brachte sie wohlbehalten durch alle Schwierigkeiten hindurch. Und wenn wir, Sie und ich, auf diese Sicherheit bauen, dann wird Gott, der Vater Jesu Christi, dann wird Jesus, der Herr, uns ebenfalls wohlbehalten durch dieses Leben bringen, bis wir bei ihm im Himmel angekommen sind. Amen. Ich bete noch mit uns. Ja, wir alle wissen, harmlos ist unser Leben nicht und da passieren Dinge, die uns den Schlaf in der Nacht rauben. Herr, alle Sicherheiten, die wir uns so gebaut haben, wissen wir, die halten nicht wirklich durch. Du bist unsere Sicherheit. Dein Wort ist unsere Sicherheit. Und Herr, hilf, dass in allen Wechselfällen unseres Lebens wir dieses Vertrauen auf dich bewahren und bewähren. Wir bitten dich jetzt, dass unsere innere Blickrichtung auf dich gerichtet bleibt, immer und immer wieder. Und gerade wenn die Angst kommt, gerade dann, blicken wir auf dich, nicht auf das, was uns ängstigt. Du willst, dass Courage in uns wächst. Du willst sie in uns wachsen lassen. Denn du lebst in uns und veränderst uns. Darauf vertrauen wir und an deiner Hand gehen wir weiter. Du bist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Wir bekennen es hier und vertrauen uns dir an. Amen.